Hallo und herzlich willkommen zur 94. Folge von Geistergeflüster,
dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
Ich bin Diandra.
Und ich bin Katharina.
Schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt.
Auf jeden Fall. Entschuldigung. Ich hatte hier gerade einen Kampf mit meinem Mikrofon.
Ja, ich war ein bisschen abgelenkt davon, was Katharina da so treibt.
Sorry. Nein, wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr uns wieder zuhört.
Genau. Und ich glaube, für dieses Mal haben wir auch gar nicht so viel im Vorfeld zu schnacken.
Nö, nicht wirklich. Also wir hatten uns an Portugal versucht für diese Folge. Das ist leider ins Wasser gefallen.
Das verschieben wir.
Das verschieben wir auf unbestimmte Zeit.
Aber wir sind nochmal nach Spanien gegangen.
Genau, wir sind ins Nachbarland Spanien gegangen.
Ja.
Und die Diandra
Spanien heute, enttäuscht nicht.
Spanien enttäuscht nicht, nein. Diandra ist heute auch dran mit der Geschichte zuerst erzählen.
Genau.
Ja, dann
starte ich mal. Als eine Bewohnerin von Belmez de la Moraleda, Maria Gomez Camara, eines Tages im August 1971 einen Fleck auf ihrem Küchenboden bemerkte, ahnte sie nicht, dass sie zum Mittelpunkt eines der faszinierendsten Fälle paranormaler Phänomene des gesamten 20. Jahrhunderts werden würde. Ohne erkennbare Ursache begann sich der Fleck im Laufe der Zeit zu entwickeln und formte sich schließlich zu einem Gesicht. Maria versuchte mehrmals, den Fleck durch kräftiges Schrubben zu entfernen, jedoch blieben ihre Bemühungen erfolglos, sodass sie ihren Mann Juan und ihren Sohn Miguel um Hilfe bat. Juans Lösung war ein ziemlich endgültiger Ansatz. Gemeinsam mit seinem Sohn hackte er den gesamten Boden mit einer Spitzhacke ab und zementierte einen neuen Boden ein. Etwa eine Woche lang sah es so aus, als wäre alles wieder normal. Dann tauchte das Gesicht wieder auf. Das Gerücht verbreitete sich schnell und alle sprachen vom Haus der Gesichter, was viele Besucher zu den Camaras lockte. Alle wollten dieses unerklärliche Phänomen mit eigenen Augen sehen. Die Camaras jedoch wollten, dass dieses Bild auf Dauer entfernt wird. Als der Bürgermeister von dem Belmez-Gesicht, wie es genannt wurde, erfuhr, unternahm er Schritte, um sicherzustellen, dass das Bild nicht erneut zerstört wurde. Experten aus der Welt der Parapsychologie eilten an diesen Ort und stuften das Phänomen übereinstimmend als ein großes Mysterium ein. Angeblich haben sie sogar Psychophonien in dem Haus aufgezeichnet. Es wurde anschließend sorgfältig entfernt und hinter Glas an der Wand des Raumes befestigt. Als Gutachter das Grundstück besichtigten, wurde beschlossen, die Küche auszugraben. Dies wurde damals als die beste und einzige Methode angesehen, um herauszufinden, warum das Gesicht aufgetaucht war. Es dauerte nicht lange, bis die Arbeiter einen möglichen Hinweis auf das Erscheinen der Belmez-Gesichter fanden. Bei einer Tiefe von etwa 2,80 Meter unter dem Küchenboden wurden menschliche Skelette gefunden, allerdings ohne ihre Schädel. Die Skelette wurden geborgen und das Loch wieder gefüllt und mit Zement bedeckt. Die Skelette wurden auf einem katholischen Friedhof beigesetzt. Allerdings sollten nur einige Wochen vergehen, bis die Camaras und das kleine Örtchen Belmez wieder in aller Munde waren. Doch dieses Mal war alles anders. Statt eines einzigen Gesichts, das sich nicht von der Stelle rührte, tauchten mehrere Gesichter auf dem Boden auf. Im ersten Jahr entstand etwa ein neues Gesicht pro Monat, jedoch formierten sich die Gesichter dabei in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Manchmal geschah diese Erneuerung innerhalb weniger Stunden und direkt vor Augenzeugen, manchmal verschwanden sie auch wieder oder veränderten ihr Aussehen. Die Nachricht von diesem Vorfall machte diesmal nicht in der Stadt Halt. Die Berichte wurden landesweit und sogar international verbreitet. Von Anfang an wollten die Camaras nichts anderes als die Erscheinungen loswerden, die ihr Leben und ihre Stadt in Beschlag genommen hatten. Nun waren sie gezwungen, einen neuen Schrecken zu ertragen, die Neugierigen. Die Besucher strömten in das Haus, Studenten, Forscher, Priester, Polizisten, Journalisten und Skeptiker. Sie alle wollten dieses unerklärliche Phänomen mit eigenen Augen sehen. Es wurde eine umfassende Untersuchung eingeleitet. Proben des verwendeten Betons wurden zur Untersuchung an das Instituto de Ceramica y Vidrio, kurz ICV, geschickt. Das ICV konnte keine Beweise für die Verwendung von Pigmenten, Farbstoffen oder Farben finden, sodass eine Fälschung ausgeschlossen werden konnte. Der Rest des Fußbodens wurde abschnittsweise fotografiert und mit einem Mantel überzogen, der an den Rändern versiegelt wurde. Schließlich wurden alle Türen und Fenster mit Wachs versiegelt. Ein deutsches Fernsehteam filmte alle diese Vorsichtsmaßnahmen in Anwesenheit örtlicher Würdenträger. In der Gewissheit, dass sich niemand unbemerkt an dem Ort zu schaffen machen konnte, ließen sie die Küche 3 Monate lang in Ruhe. Als sie die Küche offiziell entsiegelten, waren die Gesichter von Belmez umgezogen und hatten sich weiterentwickelt. Die unerklärlichen Vorgänge im Haus Camaras erregten die Aufmerksamkeit der Ermittler. Es wurden Experimente durchgeführt, um einen Schwindel zu beweisen oder zu widerlegen. Einige Tests verliefen ergebnislos, während andere darauf hindeuteten, dass sich keine Farbstoffe auf dem Betonboden befanden. Es wurden auch andere Vorschläge für mögliche Ursachen in Betracht gezogen. Einer der Hauptkandidaten war ein Prozess, der als Thoughtography bekannt ist. Dabei handelt es sich um eine psychokinetische Fähigkeit, die es einer Person ermöglicht, absichtlich oder unabsichtlich ein Bild auf eine Oberfläche zu projizieren. Sollte dies der Fall sein, so wäre Maria Camara die Hauptverdächtige. Der spanische Parapsychologe Germán de Argumosa erkundigte sich bei dem Zivilgouverneur von Jaén zum Stand der offiziellen Untersuchungen, weil er sich einen Eindruck aus erster Hand erhoffte. Er hatte durch Zeitungsartikel von dem Fall erfahren und etwa 6 Monate lang vergeblich auf die Veröffentlichung eines Berichts des offiziellen Untersuchungskomitees gewartet. Der Gouverneur bestätigte, dass bislang keinerlei betrügerische Manipulation oder konventionelle Erklärung gefunden werden konnte. Argumosa schlug daraufhin vor, die Teleplastias, auf Deutsch Teleplastiken, wie er die Bilder bezeichnete, aus einer parapsychologischen Perspektive heraus zu untersuchen. Er erhielt die Genehmigung mit der Anweisung, danach einen Untersuchungsbericht zu verfassen. Zeitgleich fand auch eine weitere Untersuchung durch eine zusammengestellte Gruppe der Zeitung Pueblo statt. Die Zeitung veröffentlichte nach den Untersuchungen einen Artikel mit der Schlagzeile Se acabó el misterio, auf Deutsch Das Rätsel ist gelöst. Darin wurde eine chemische Formel beschrieben, die Silberchlorid, Silber und Chlor enthielt und unter dem Einfluss von UV-Licht entsprechende Gesichter auf dem Zementboden entstehen lassen kann. Diese Substanz wurde als des Rätsels Lösung angeboten, obwohl keinerlei Spuren von Silber in den Materialproben entdeckt worden waren. Diese vermeintliche Lösung des Falls wurde jedoch schnell von der internationalen Presse übernommen. Später stellte sich heraus, dass der Artikel infolge von Druck seitens der Regierung veröffentlicht worden war. Damit wollte die Regierung dem durch die Gesichter hervorgerufenen öffentlichen Aufruhr ein Ende setzen. Nur hatte dies leider nicht den gewünschten Effekt. Es führte weder zum Ende der Erscheinungen noch zum Ende der Untersuchungen. Als der paranormale Forscher Dr. Hans Bender im Frühjahr 1972 zum ersten Mal von den Gesichtern von Belmeth erfuhr, war er sehr fasziniert und bezeichnete diese Aktivität als den wichtigsten Fall des Jahrhunderts. Er nahm Kontakt zu Argumosa auf und bat ihn, die Phänomene vor Ort zu dokumentieren. Argumosa kam der Bitte nach und besuchte das Dorf mehrere Male. Zusätzlich zur Dokumentation führte er dort auch Experimente durch und versuchte hauptsächlich Paraphonias, das heißt paranormale Stimmen, auf Tonband aufzunehmen. Über diese Experimente berichtete er häufig und detailliert in seiner Korrespondenz mit Bender. Er besuchte schließlich Bender am IGPP im April 1972. In der Folge kooperierten die beiden Forscher für mehrere Jahre. Bender gab methodische Ratschläge zur Optimierung der Vorgehensweise, mit dem Ziel, sichere Beweise für einen erhofften, paranormalen Ursprung der Gesichter zu erhalten. Er überwachte die ersten Untersuchungsschritte von Deutschland aus. Bender reiste im Mai und Oktober 1972 sowie im September 1973 nach Spanien, um vor Ort Untersuchungen durchzuführen. Es gibt einige Gründe, die diesen großen Aufwand plausibel machen. In Benders Sicht konnte sich ein solcher Spontanfall, zumindest in seiner Anfangsphase, als sehr wertvoll für die Parapsychologie erweisen. Die spezifische Art der Phänomene spielte dabei eine wichtige Rolle. Sie waren nämlich nicht flüchtig, sondern schienen den Charakter von sogenannten permanenten paranormalen Objekten zu haben. Bender spekulierte auf unwiderlegbare Beweise für ein paranormales Geschehen, bei dem Betrug ausgeschlossen werden kann. Darüber hinaus konzeptualisierte das Südwestfunkfernsehen im Jahr 1973 in enger Zusammenarbeit mit Bender eine 6-teilige Serie unter dem Titel Psi, in der paranormale Phänomene vorgestellt werden sollten. Der verantwortliche Redakteur hoffte, mit Benders Hilfe aufregende paranormale Phänomene dokumentieren zu können. Dementsprechend fanden Teile der Vor-Ort-Untersuchungen vor laufender Kamera statt. Es sollten möglichst spektakuläre Aufnahmen von der Replikation eines erfolgreichen Experiments gemacht werden, das ungefähr ein Jahr zuvor durchgeführt worden war. Bei einer weiteren Untersuchung der Gesichter durch weitere Wissenschaftler wurde festgestellt, dass viele der Gesichtsausdrücke mit denen von Maria Camara zum Zeitpunkt des Erscheinens der Gesichter identisch waren. Zudem wurde das Auftreten und der Zustand der Gesichter lange als abhängig von Marias Gesundheitszustand angesehen. Ein weiterer Hinweis, der gegen sie verwendet wurde, war die Tatsache, dass die Gesichter in der Regel erschienen, wenn Maria anwesend war. Wenn sie nicht im Haus war, ließ die Aktivität nach. Ein Gegenargument zu diesem Argument ereignete sich am Morgen des 3. Februar 2004. Maria Camara verstarb im Alter von 85 Jahren. Doch die Gesichter erschienen weiterhin auf dem nackten Steinboden ihrer Küche. Und obwohl es viele Skeptiker gibt, glauben andere, dass das Phänomen bis zum heutigen Tage anhält. Und bevor es jetzt mit der Folge weitergeht, kommt ein wenig Werbung.
Weißt du, bei unserer Arbeit an unseren Computern im Büro.
Richtig.
Da brauchen wir schon oft einen fokussierten Kopf, finde ich.
Ja.
Also zumindest verliere ich so ab mittags doch ganz gerne mal so ein bisschen den Elan.
Ja, ich habe auch ganz oft so ein kleines Nachmittagstief. Also das merkt man dann schon nach so ein paar Stunden, die man am PC hockt.
Das ist, Arbeit am PC macht halt irgendwie auch müde. Und ich habe aber ja jetzt durch unseren neuen Partner, Holy, einen Energy Drink von denen bekommen. Nicht nur einen. Aber ich habe jetzt den großen Luxus, dass ich auswählen kann zwischen gesunden Energy Drinks, die mir tatsächlich auch bis zu 6 Stunden Fokus geben, sodass ich mein Mittagstief bis zu meinem Feierabend schön überbrücken kann, wenn ich dann mir einen Holy Energy Drink einverleibe. Und ich muss sagen, da bin ich sehr froh drüber.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin normalerweise nicht so der Fan von Energy Drinks, so von denen, die ich halt bisher so probiert, getrunken habe. Aber ich war dann doch echt positiv überrascht über den Geschmack, vor allem von Holy und die Sortenvielfalt.
Ja, also es gibt die ist mega.
Mega viele leckere Sorten, also da ist wirklich für jeden Geschmack das Richtige dabei, also von süß bis wirklich ganz sauer.
Ja.
Da hat sich mir das ganze Gesicht verzogen, also ich bin kein saurer Typ.
Ich auch nicht.
Das Coole ist halt, dass die nicht nur leckere, gesunde Energy-Drinks haben, sondern auch super leckere Eistees in sehr vielen verschiedenen Sorten.
Ja, da bin ich natürlich auch voll dabei.
Ich auch. Also da bin ich mittlerweile schon fast im täglichen Konsum gelandet.
Ja, Dito.
Entschuldigung. Und es gibt aber mittlerweile auch sogar eine Hydration-Reihe, die halt perfekt nach dem Sport ist, die einen mit coolen Mineralien versorgt und wieder ein bisschen aus diesem Trainingsflow holt und gut versorgt.
Das ist richtig gut. Also, was ich an Holy auch einfach mega finde, ist, dass die nicht so ultra süß sind.
Nee,
das stimmt. Also, ich meine, du kennst doch diesen Krümeltee aus dem Laden.
Mhm.
Ne? Also, ich glaube, der Zucker, der da drin ist und die ganzen Konservierungsstoffe, also da kannst du, weiß ich nicht, dir auch pure Chemie reinkippen.
Das stimmt,
Und Holy schwört aber halt auf natürliche Geschmäcker und das finde ich halt mega. Genauso wenig Bullshit ist halt auch da drin.
Richtig.
Und eben kein Zucker. Und im Energy Drink ist noch nicht einmal Taurin drin,
was trotzdem auch nicht so gesund ist. Ja, und trotzdem funktioniert es halt sehr gut.
Ja, also ich finde es auch mega.
Ja.
Ich hätte es ehrlich nicht gedacht, aber es funktioniert. Es bringt mich wieder ein bisschen nach oben, sodass ich dann wieder denken kann und mich fokussieren kann. Das ist
und
echt gut.
Auf Portionsebene runtergerechnet kosten die halt auch nur ungefähr 80 Cent pro Portion.
Genau.
Damit sind die halt auch noch super günstig, wenn man es halt auf die Portion rechnet.
Das ist klasse. Und ich finde, allein das ist schon mal ein Grund, denen wenigstens eine Chance zu geben und die zu probieren.
Richtig.
Was ziemlich easy ist, denn die haben Probierpakete mit ganz vielen Sorten in diesem kleinen Päckchen.
Genau, also es gibt ein Probierpaket für die Energy Drinks, es gibt ein Probierpaket für die Eistees, es gibt eins für die Hydration-Serie. Und mit unserem Code GEISTER5, das Geister groß geschrieben, könnt ihr schon ab 15 Euro Mindestbestellwert 5 Euro auf eure Bestellung sparen.
Wenn ihr Neukunde seid.
Wenn ihr Neukunde seid, genau. Und die Bestandskunden unter euch können mit unserem Code GEISTER, auch alles groß geschrieben, sogar 10% auf die Bestellungen sparen. Und das ist doch super, um sich einfach mal dran zu testen.
Ja, um einfach mal der Brand eine Chance zu geben, um mal was Neues auszuprobieren. Und wer Eistee mag oder auf Energy Drinks baut,
der
sollte sich da einfach mal durchprobieren.
Ja, der ist da auf jeden Fall an der richtigen Adresse.
Definitiv.
Den Link zum Shop von Holy, den findet ihr in unserem Linktree. Den haben wir in den Shownotes verlinkt oder auch in unseren Social-Media-Profilen. Und gebt uns doch auch gerne mal Feedback, was ihr von Holy haltet, wie es euch schmeckt. Und
genau, da freuen wir uns sehr.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß!
Dankeschön.
Sehr gerne.
Das war ein schwieriger Moment.
Ja, irgendwie schon, ja.
Also Diana hatte, ihr werdet es in den Bloopern hören, ein paar Probleme heute mit ihrer Geschichte.
Ja, ein bisschen.
Also der Vorlesung.
Der Vorlesung.
Dieser.
Ja.
Aber trotzdem eine interessante Geschichte, Gesichter auf einem Küchenboden.
Ja, auf jeden Fall.
Also zu finden.
Es gibt auch viele Foto, also es ist wirklich sehr, sehr gut dokumentiert. Ich hätte tatsächlich noch viel mehr zu den Untersuchungen mit reinbringen können. Aber den ersten Artikel, den ich euch dann in den Quellen verlinke, das ist ein Artikel in der Grenzwissenschaft aktuell. Der ist sehr, sehr ausführlich. Der geht auch chronologisch auf die einzelnen Untersuchungsschritte ein.
Oh, krass.
Da gibt es sehr, sehr viele Bilder. Also von den Untersuchungen, von den Gesichtern.
Und sehen die Gesichter wirklich aus wie Gesichter?
Ja.
Krass.
Also ich mache das mal kurz auf und zeige dir das. Und weil ich ein Foto werde ich posten können, das von Wikipedia. Aber für die von dieser Grenzwissenschaft, da müsste ich mich für irgendein Archiv anmelden. Da darf man das dann aber nur verwenden, wenn man wissenschaftliche Arbeit macht.
Das machen wir hier ganz klar.
Ja, wenn du mal kurz rumkommst,
ach ja,
weil ich will jetzt hier
Moment.
Das gerade nicht alles...
es wird kurz laut, weil ich muss aufstehen.
Abbauen. Also teilweise sieht man da halt schon hier Gesichter, ne? Also das ist über von September 72 bis April 73, wie sich dieses Gesicht halt verändert hat, ne? Und
oh,
es gibt
wow,
halt
ja.
auch Fotos von den Untersuchungen, von den Leuten dort, von Maria selber gibt's auch ein Foto auf diesem Artikel. Also da lohnt es sich allein schon wegen der Fotos einmal reinzuschauen,
ja.
weil ich wahrscheinlich nicht so viele Fotos finden werde, die ich posten darf.
Ja, also ich finde die Gesichter sehen schon echt spooky aus, ne?
Ja, sind die auch.
Also
irgendwie
schon unheimlich. Wenn mir sowas auf meinem Küchenboden erscheinen würde, dann würde ich aber nicht so gut schlafen des Nachts.
Nee, also das war bei denen wahrscheinlich auch so. Vor allem halt mit diesem ganzen Rattenschwanz, der sich danach damit gezogen hat und über wie viele Jahre. Ne, das ist in den 70ern passiert und das hat bis 2004 und weiterhin ja danach
ja.
auch noch, ne, gab es diese Gesichter.
Wie krass.
Ja.
Das ist echt wirklich, wirklich, also das hat man ja auch so noch nicht gehört. Also
nee, ja. also ich kannte das tatsächlich auch noch nicht. Vielleicht hat jemand von euch schon mal von diesen Gesichtern von Belmeth gehört. Ja, und es gab auf jeden Fall direkt von Beginn an auch verschiedene Hypothesen zu diesem Phänomen. Ja, also das lässt sich so in so vier Kategorien einteilen, diese Hypothesen.
Mhm.
Also eine wäre natürlich eine religiöse Hypothese, dass ja diese Gesichter ein religiöses Wunder sind und das wurde auch von der lokalen Bevölkerung erstmal bevorzugt, diese
ja,
Erklärung.
Ja, Spanien ist ja auch streng religiös, also früher zumindest,
ja.
heutzutage.
Aber
denke
das wurde halt auch nie von der Kirche bestätigt.
Ja.
Also die Kirche hat jetzt nie gesagt, oh, ein religiöses Wunder passiert in diesem Haus. Ne? Also das war eher sowas von der Bevölkerung selber, um sich das zu erklären.
Ja.
Ne? Dann gibt es noch eine konventionelle Hypothese, die versucht es halt dann logisch zu erklären, dass diese Gesichter Zufallsmuster sind und die auf natürliche Weise durch gegebene Umweltbedingungen auf Zementböden halt bilden. Also zum Beispiel durch Feuchtigkeit oder ne? Und das wird dann noch weiterhin damit erklärt, dass das durch so wahrnehmungspsychologische Phänomen der Pareidolie, also dieser
aha.
biologisch angeeigneten Neigung des Menschen zur Gesichtserkennung in Mustern.
Ah.
Ne? Also wenn du zum Beispiel bei Autos denkst, ja auch oft, oh, das guckt aber böse, ne?
Oder weil das ist aber ein süßes kleines Autochen.
Ja, oder je nachdem, wie die Fenster an einem Haus angeordnet sind oder sowas.
Stimmt.
Ne? Versucht der Mensch ja immer ein Gesicht daraus, oder oft ein Gesicht daraus zu machen.
Ja.
Na, und das wird damit dann halt in Verbindung gebracht, dass das eigentlich nur rein natürliche Muster sind, die durch solche Umweltbedingungen entstanden sind. Und das menschliche Gehirn daraus dann Gesichter zaubert, sag ich mal. Ne?
Interessante These, auf jeden Fall.
Ja, dann gibt's natürlich noch den paranormalen Ansatz. Ne, und da diese Hypothese beinhaltet eine psychodynamische RSPK-Interpretation. Ich weiß jetzt leider nicht, was RSPK heißt, der Phänomene, aber das bezieht sich dann eher auf diese psychokinetische Geschichte, die ja auch schon mal im Text erwähnt wurde, ne? Dass jemand bewusst oder unbewusst diese Bilder hat erscheinen lassen.
Ja, ja, okay, so. Interessant.
Ja, und dann gibt es noch eine spirituelle Hypothese.
Okay.
Na, und gemäß dieser Hypothese war Maria...
Ist das Buddha?
Nein. War Maria ein Medium und die Gesichter sind das Resultat des Wirkens jenseitiger Entitäten. Zum Beispiel halt von Seelen verstorbener.
Ja.
Was dann mit diesen Skeletten und den leiblichen oder den menschlichen Überresten im Küchenboden einhergehen würde, na, weil das würde sich ja anbieten.
Ja.
Und Vertreter von dieser Hypothese sehen halt auch in den Ergebnissen von Argemosas Tonbandstimmenexperimenten eine Bestätigung da drin. Aber ich fand es auf jeden Fall interessant, dass schon in den 70ern EVPs ein Ding waren.
Ja.
Ne? Also.
Ja gut, ich meine, ich denke mal, das ist irgendwo ein Ding, seit es die Möglichkeit gibt, Audioaufnahmen auf elektronischen Geräten zu machen.
Ja.
Und irgendwann hat irgendwer mal die erste EVP entdeckt und sich gedacht und gefragt, ja, was ist das denn?
Ja.
Ja, und es ist, Entschuldigung, das war unser Kater. Der Kloß hat sich gerade vom Stuhl geschmissen quasi. es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, muss ich sagen.
So ja.
Die Gesichter finde ich tatsächlich doch recht unheimlich.
Ja. Also im Jahr 2014 gab es auch noch mal eher forensische Analysen dieser Gesichter. Die wurden von Iker Jimenez, beziehungsweise Iker Jimenez moderierte eine Fernsehsendung, oder moderiert sie immer noch, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, Cuarto Milenio. Und dort wurde eine technische Analyse durchgeführt, um halt einen möglichen Schwindel aufzudecken. Und die Untersuchung wurde von José Javier Gracenea, durchgeführt, ein Doktor der Chemietechnik und von einem Kriminaltechniker, dem Luis Almanacos. Also das wurde von denen dann durchgeführt. Und die haben nach Erlaubnis des damaligen Hauseigentümers Proben von den Gesichtern entnommen und ja diese halt analysiert. Und die kamen aber auch zu dem Schluss, dass die Bilder nicht mit Farbe gemacht wurden. Und nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Techniken, die angewandt wurden, bei der Analyse keine äußere Manipulation gegeben war. Und es wurde daraufhin halt auch versucht, von den beiden ähnliche Bilder zu reproduzieren.
Die andere Sprache hat heute echt Probleme.
Entschuldigung. und es wurde auch eine Vielzahl von verschiedenen Methoden angewandt, um das zu schaffen. Und die halt auch in früheren Untersuchungen als gültig erachtet wurden. Also mit denen vermutet wurde, dass das vielleicht passiert ist.
Ja.
Einschließlich Salzsäure wurde benutzt und Silbernitrat, um das halt zu schaffen. Und die haben es aber nicht geschafft. Ne? Also die haben das dann für gescheitert erklärt und schlossen mit den Worten ab. Die Worte, die seine Meinung zusammenfassen, sind absolute Fassungslosigkeit.
Okay.
Ja, und im Mai 2007 wurde vom Journalist Javier Cavanilles und vom Ermittler Francisco Manies ein Buch mit dem Titel Los Caras de Belmez, was so viel bedeutet wie die Gesichter von Belmez, oder die Schurken von Belmez, veröffentlicht, in dem sie die Geschichte des Betruges erklären wollen und auf Marias Sohn Diego als Urheber der mysteriösen Gemälde hinweisen. Was auch immer der Diego da jetzt zu tun haben soll
mit diesen Bildern. Okay.
Nun denn. Ja, aber so viel zu den Gesichtern von Belmez.
So viel zu den Gesichtern.
Ja.
Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt zu meinen Schornsteinen.
Ja, sehr gerne. Hauptsache, ich muss jetzt mal nicht reden.
Dann lehne dich zurück. Oder besser nicht, du sitzt auf der Bank.
Lehnt ihr euch zurück, nehmt euch noch einen Tee oder Kaffee oder Wodka. Was auch immer ihr möchtet.
Was euch gerade runterbringt.
Genau. Ja, ich bin sehr gespannt auf deine Geschichte.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Schornsteine. Richtig. Es sind 7 Schornsteine, die das Haus mit demselbigen Casa de las Siete Chimeneas krönen. Eine Besonderheit, die dem Haus seinen Namen gibt. Das Haus mit den 7 Schornsteinen. Ein historisches Haus mit einer geheimnisvollen Vergangenheit. Das alte Gebäude stammt aus dem 16. Jahrhundert und befindet sich an der Plaza del Rey, im Madrider Stadtteil Chueca, nur wenige Meter von der Gran Vía entfernt. Im Vorbeigehen kann man es leicht an seiner rötlichen Backsteinfassade und natürlich an den 7 Schornsteinen erkennen. Die Legende besagt, dass das Haus unter der Herrschaft von Philipp II. Im Auftrag des Königs selbst gebaut wurde. Man munkelt, dass der König Philipp ein geheimes Versteck suchte, um seine Liebesaffären vor neugierigen Blicken zu verbergen. Seine Liebe zu einer jungen Dame des Hofes, der schönen Helene, veranlasste ihn, diese Villa als seinen romantischen Zufluchtsort zu errichten, damit der rücksichtslose Klatsch am Hof die Reinheit ihrer Gefühle füreinander nicht zerstören konnte. Doch die häufigen Besuche in der Villa des Königs blieben nicht unbemerkt, und um die Gerüchte zu vertreiben, heiratete Helene einen ihrer Offiziere, Hauptmann Zapata. Philipp hatte jedoch nicht mit dem Funken der Liebe gerechnet, der zwischen der jungen Dame und ihrem Offizier aufflammte. Eine Liebe, die stark genug war, um ihn von Helens Gunst zu entfernen. Die schöne Ehe der beiden war jedoch nur von kurzer Dauer, denn Zapata wurde zum Kampf einberufen, wo er in der berühmten Schlacht von St. Quentin 1557 den Tod fand. Die schöne Helene schmachtete vor Kummer und Sorgen und konnte weder schlafen noch essen. Schließlich starb sie in einem gebrochenen Herzen, aber nicht, bevor sie ein Kind zur Welt gebracht hatte, das man vermeintlich als uneheliche Tochter der Liebelei mit dem König betrachtete. Nicht alle Quellen bestätigen die Existenz des Kindes, so wie es auch nicht sicher ist, dass Helene eines natürlichen Todes gestorben ist. Einige Diener wollen an ihrem Körper Spuren eines Kampfes gesehen haben. Dolchwunden sollen ihre Haut bedeckt haben und durchaus tödlich gewesen sein. Es kursierten Gerüchte, der König selbst habe ihren Tod befohlen, um die Geburt eines Kindes zu verheimlichen, das die Thronfolge hätte gefährden können. Schließlich wurde Helens eigener Vater beschuldigt, das schreckliche Verbrechen begangen zu haben, was zu einem weiteren schmerzhaften Tod führte. Der Herr, entweder von Schuldgefühlen zerfressen oder von dem öffentlichen Skandal gequält, erhängte sich kurz darauf an einem Balken im Haus der 7 Schornsteine, in dem seine Tochter ihr schicksalhaftes Ende gefunden hatte. Diese Ereignisse veranlassten Philipp II., eine Untersuchung einzuleiten, um zu klären, was wirklich mit der schönen Helene geschehen war. Doch ein wichtiger Teil, um Untersuchungen zu beginnen, fehlte. Helens Körper war nirgends zu finden. Die Leiche war spurlos verschwunden. Die Jahre vergingen und die Bürger hatten die traurigen Ereignisse in jenem unglücklichen Haus fast vergessen, bis eine geisterhafte Erscheinung die Erinnerung aller aufrüttelte. Als die Sonne hinter dem Horizont verschwand und der Mond hoch am Himmel stand und Schatten warf, die sich zu verselbstständigen schienen, erschien auf dem Dach des Hauses mit den 7 Schornsteinen eine schöne Frau. Sie war gekleidet in einen weißen, hauchdünnen Stoff. Die junge Frau schritt über das verzauberte Dach zu der Stelle, von der aus man den Palast in der Ferne sehen konnte. Hier kniete sie nieder und schlug sich mit einer Hand auf die Brust, bevor sie wieder in den unheimlichen Schatten verschwand, aus denen sie auf magische Weise erschienen war. Die Bürger begannen wieder über die geheimnisvolle Villa zu sprechen, dessen tragische Vergangenheit sie in ihren Träumen verfolgte und sie aus dem Schlaf riss. Viele vermuteten, dass dies der Geist von Helene sein musste, der keine Ruhe fand. Manche munkelten aber auch, das Mädchen auf dem Dach sei Helens Tochter, wobei man sich nicht sicher war, ob es sich um das Ergebnis ihrer Liebesaffäre mit dem König handelte oder um eine legitime Tochter aus der Ehe mit Hauptmann Zapata. Jede Nacht erschien das Gespenst der jungen Frau mit der gequälten Seele, um ihr Schicksal zu beklagen und den König zu beschuldigen, der sie im Stich gelassen hatte. Jahrhunderte später sollte eine tragische Entdeckung mehr Licht auf die mögliche Ursache dieser Geistererscheinungen werfen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts glaubte die europäische Bevölkerung fest an die Vernunft. Die Aufklärung des vorangegangenen Jahrhunderts hatte alle Überzeugungen, die nicht wissenschaftlich bewiesen werden konnten, hinweggefegt. Doch kann man wirklich alles auf dieser Welt rational erklären? Diese Frage müssen sich auch die Arbeiter gestellt haben, die mit der Restaurierung des Hauses mit den 7 Schornsteinen beauftragt wurden, als sie an die Geistergeschichten dachten, die sich in der Vergangenheit um das Gebäude rankten. Als die Bank von Kastilien an der Wende zum 19. Jahrhundert mit der Restaurierung des alten Gebäudes begann, verschmolzen Legende und Geschichte und wurden in Form einer schrecklichen Entdeckung lebendig. Das Skelett einer Frau zusammen mit einigen Goldmünzen, die aus dem 16. Jahrhundert stammten, wurden gefunden. Zu wem gehörten diese Knochen? War es die Leiche der schönen Helene, dessen toter Körper spurlos verschwunden war? Oder waren es die Knochen der mysteriösen Tochter, die möglicherweise jahrelang tatsächlich auf dem Dach des Hauses erschienen war, ohne ein Geist zu sein, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut? Und wer hatte den Körper versteckt? Helens Vater, König Philipp II., oder vielleicht doch jemand ganz anderes? Leider werden wir nie die Antworten auf diese Frage erfahren. Aber vielleicht ist das auch besser so. Manche Dinge bleiben in der Vergangenheit begraben.
Vielen Dank für die Geschichte.
Gerne.
Auch sehr spannend. Also ich weiß nicht, ich habe gerade mal parallel versucht, nach dem Haus zu googeln. Mhm. Aber wenn du zumindest bei Ecosia nach das Haus mit den 7 Schornsteinen suchst, kommen irgendwelche deutschen Fachwerkhäuser.
Ja, also tatsächlich ist es besser.
Weil wollte man nur mal gucken, wie es aussieht.
Ja, also wenn du Casa de las Siete Quimenas eingibst, dann wirst du es wohl eher finden. Und dann noch vielleicht Madrid dazu. Mhm. Dann solltest du es doch eher finden. Aus mit den 7, ja gut, ich meine, 7 Schornsteine ist nicht so sehr ungewöhnlich, zumindest nicht für deutsche Verhältnisse aus dem Mittelalter. Wenn du ein großes Haus hattest, hattest du viele Schornsteine.
Ah ja,
sagt sie. Sie hat es wohl gefunden. Mhm. Ich habe auch wirklich echt nicht so viel, also eigentlich fast nichts, was ich jetzt so im Aftertalk besprechen könnte oder informieren könnte. Man kann es wohl irgendwie besichtigen. Ich habe ganz viele Berichte gefunden, wie toll das ist und dass man da viel über die Geschichte lernt von dem Haus. Und es stehen aber nirgendwo Preise für ein Eintritt oder auch das Haus selber hat keine eigene Webseite. Also wenn, dann kommt man da irgendwie so über
Touristen-Informationsseiten
dran. Aber selbst dann ist es super schwer, irgendwas rauszufinden.
Ja, dann muss man vielleicht, wenn man wirklich in Madrid ist, wirklich mal zu so einer Touristeninformation gehen und mal nachfragen,
Also,
wie man das besichtigen kann. Ne?
Man sieht, man wird überall darauf hingewiesen, wie einfach man da hinkommt mit Öffis. So, aber ob
nicht,
man da
reinkommt.
Jetzt, ja, genau, ob man da jetzt einfach reingehen kann, weil es offen ist für die Öffentlichkeit. Oder, also man kann wohl auch Führungen buchen, habe ich zumindest so gelesen zwischen den Zeilen. Ja, aber wie gesagt, ich kann euch echt leider nichts über die Preise oder Sonstiges sagen. Ich habe da alles Mögliche abgesucht und nichts gefunden. So ein bisschen mysteriös, ich sagen. Aber jeder, der davon berichtet hat, war begeistert von dem Haus. Also
Vielleicht mal einen Besuch wert,
wenn
man mal nach Madrid
fährt. Ich meine, Madrid ist jetzt auch nicht ganz so abwegig wie jetzt vielleicht mal nach Finnland in die Walachei oder Island oder was, wir schon alles hatten.
Ja,
Südafrika.
Ja.
Also von daher, es ist auf jeden Fall ein schönes Haus.
Ja, das stimmt. Ich habe ja auch gerade geguckt.
Ich werde ein paar Fotos posten können. Ja, ich weiß nur noch nicht, ob ich welche von drinnen bekomme. Das wäre natürlich richtig cool. Aber ja, es ist natürlich schon mysteriös, weil so, also es ist halt auch wiederum, deswegen ja auch Legende, es ist wiederum nicht so viel belegt. Also klar, dass der König das hat bauen lassen, das ist natürlich belegt. Genauso wie, dass es diese Liebschaft mit dieser Helene gegeben haben musste. Aber ich sag mal so, eine Frau, die des Nachts einfach auf einem Dach erscheint, und erstmal irgendwie in die Ferne blickt, so ganz, Rache zerfressen fast schon vielleicht, ne, oder verzweifelt. Und ob es nun ein Geist ist oder ob sich da wirklich eine junge Frau in einem Nachthemd jede Nacht auf dieses Dach gestellt hat, wer weiß, ne?
Wer weiß. Aber auf jeden Fall eine spannende Legende.
Also eine Frau muss da ja gewesen sein, denn man hat ja die Knochen gefunden.
Ja.
Und ich bin auch sehr, sehr gespannt, also was heißt sehr gespannt, nein, es wird ja nie, also es interessiert mich sehr, wer die Knochen verscharrt hat. Ich habe leider nicht rausgefunden, wie oder wo man diese Knochen gefunden hat. Ich nehme an, aber auch in irgendeiner Art Wand, wie das so damals so üblich war.
Ja, man hat das wird wahrscheinlich irgendwie eingemauert worden, ja. würde ich jetzt auch mal drauf tippen.
Ja, vor allem machst du ja bei einer Renovierung selten, je nachdem, ne, aber eine Renovierung sieht ja in der Regel nicht vor, den Boden zu öffnen. Ne, du legst vielleicht einen neuen Boden, aber Also der
normalerweise Boden, reißt man nicht die ganze Grundplatte raus.
Genau, also das würde dann eher so der Sanierung gelten. Ne? Mhm. Ihr saniert.
Ihr ja, aber das war ja nicht der Plan.
Ja, der Plan war es nicht. Aber ihr habt zum Glück auch keine Knochen gefunden.
Nee, aber vielleicht hat Daniel auch einfach nicht tief genug gegraben.
Ihr habt doch so einen kleinen Gewölbekeller unter eurem Haus.
Ja.
Da war ich noch nie drin.
Aber ist jetzt auch nicht so
schlimm. Ist der so klein, dass man da auch, nicht mal aufrecht stehen
kann? Doch.
Doch, kann man?
Ja.
Ich kann der ist bestimmt das unheimlich,
gerne
ne?
Zeigen.
Also der ist bestimmt unheimlich. Will ich den sehen?
Weiß ich nicht. Ich gehe da jetzt nicht ständig runter.
Ja, verstehe ich.
Sorry, abgeschwiffen hier.
Abgeschwiffen? Ja, abgeschweift.
Abgeschweift?
Abgeschwiffen.
Abgeschwiffen.
Ja, heute ist ein komischer Tag bei uns.
Ja,
Verzeiht uns. Wir hoffen, ihr hört uns trotzdem noch gerne zu.
Hoffentlich. Ja, und um unsere... Ich weiß nicht, wolltest du noch
irgendwas ich habe nichts mehr. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, und dann gehen wir mal zum Abschluss der Folge, würde ich sagen.
Ja.
Noch was Schönes zum Schluss.
Dann fange ich heute mal mit meiner Empfehlung an. Und zwar möchte ich euch heute mal wieder einen Podcast empfehlen, den ich angefangen habe zu hören.
Mhm.
Und zwar, also der ist auch relativ neu, deswegen, ich kann ihn jetzt noch nicht zu Ende gehört haben, weil es erst 2 Folgen gibt.
Nein.
Was?
Ja, red weiter. Erzähl.
Ich glaube, wir denken die gleichen.
Weiß ich nicht.
Also der Podcast heißt NDA, Geschichten, die nicht erzählt werden sollen.
Okay, gut, Gott sei Dank. Aber ich habe auch gerade einen Podcast angefangen und der hat auch erst 2 Folgen raus. So. Und deswegen war ich jetzt gerade so, oh, erzählt ihr das jetzt oder was?
Nee, also mein Podcast, den ich empfehlen möchte, ist NDA, Geschichten, die nicht erzählt werden sollen. Also NDA, das kommt ja von Non-Disclosure Agreement aus der Wirtschaft. Und die werden, also da geht es dann halt um Kriminal. Zumindest in der ersten Staffel geht es jetzt um Kriminalfall im weitesten Sinne. Den die versuchen so ein bisschen noch mit aufzudröseln und sowas. Und zwar geht es in der ersten Staffel um Kascha Lehnhardt.
Mhm.
Kascha Lehnhardt ist bekannt geworden durch Germany's Next Topmodel. Die war da im Finale, ich weiß nicht mehr in welcher Staffel. Ist schon ein paar Jahre her.
Okay.
War da mit 16.
Du musst direkt googeln.
Wenn du die siehst, weißt du, wer das ist. Und
Kascha?
Kascha, also K-A-S-I-A. Und
die Schreibweise sagt mir was.
Und sie war dann, ist dann danach natürlich auch ein bisschen bekannter geworden. Ja.
Oh.
Und war dann lange mit Jerome Boateng zusammen, dem Nationalspieler. Und in dieser Beziehung soll halt Gewalt vorgeherrscht haben seitens Boateng und viel Manipulation und sie hat sich letztlich vor, ich glaube, 3 Jahren das Leben genommen und das wird jetzt so ein bisschen aufgedröselt, weil sie in den Medien dann halt sehr schlecht dargestellt wurde. Es wurde quasi eine Hetzjagd auf Kascha gestartet und das wird jetzt so ein bisschen auch mit Sprachnachrichten noch von Kascha an zum Beispiel Boatengs Ex-Partnerin, mit der er auch 2 Kinder, glaube ich, hat oder ein Kind, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, ich finde es sehr spannend, also sehr gut, auch wie die, es sind 2 Journalistinnen vom Spiegel, die diesen Podcast machen, wie die halt da dran gehen. Und es gibt halt, also ich hatte schon hier und da Berührungen mit diesem Fall, nenne ich es jetzt mal.
Ja.
Durch Leuten, denen ich auf Instagram zum Beispiel folge oder sowas. Und ich finde es auf jeden Fall sehr spannend und bin noch auch gespannt, was jetzt noch weiterkommt.
Ja.
Ne? Wie sich der Podcast so entwickelt.
Ach, krass. Also, ich muss tatsächlich sagen, dass mir ihr Gesicht nicht mehr wirklich was sagt.
Okay, ja.
Aber der Name, also so wie er geschrieben wird auch, sagt mir noch irgendwas. Und mir war überhaupt nicht bewusst, dass die tot ist mittlerweile. Aber krass, also da ist ja offensichtlich dann doch viel zu erzählen.
Ja,
durchaus. Wow. Ja.
Jetzt muss ich aber mal nachfragen, welchen Podcast hast du denn gedacht?
Tatort Krankenhaus.
Den kenne ich gar nicht.
Der wurde neulich von Verbrechen von nebenan. Der hat ja ab und an einen Gast, die Tanina Rottmann heißt die, glaube ich.
Ach,
und die macht jetzt einen Podcast.
Ich habe nur nicht genau zugehört, wie der heißt.
Ja, und der heißt Tatort Krankenhaus. Hm. Und den habe ich heute angefangen zu hören. Und da gibt es halt auch erst 2 Folgen.
Ah ja, okay.
Und, aber den wollte ich jetzt auch nicht empfehlen. Was ich euch empfehle, ist nämlich eine Kurzserie auf Disney Plus. Wir haben jetzt kein Disney Plus mehr, aber das habe ich noch vor ein paar Wochen mit meinem Mann geguckt. Und zwar heißt der Demons and Saviors, der Fall Christina Boyer.
Der habe ich mir auch auf der Liste, also auf die Liste gesetzt.
Genau, und eigentlich klingt es jetzt eher so, als hätte man wieder so eine kleine Doku über einen Poltergeist oder was Paranormales.
Das hatte ich nämlich auch zuerst gedacht, dass das so eine Art Doku wäre. Ich war mir nicht sicher, ob es eher so eine Doku ist oder eher Serie.
Es ist so ein Doku, es ist so eine Mischung eigentlich, ne? Mal so, mal so, aber ganz gut aufgestellt. Und es geht im Prinzip aber eigentlich mehr um einen True-Crime-Fall, nämlich diese Christina Boyer hatte vermeintlich als Kind telekinetische Fähigkeiten und stand damit auch relativ lange im Licht, im Fokus der Presse und alles. Ne? Und dann wurde sie eben erwachsen. Sie wurde auch, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wurde sie auch dann irgendwann von ihrer Mutter nicht verstoßen, aber es hat sich keiner mehr wirklich für sie interessiert, weil sie komisch war und die wollten die auch nicht mehr zu Hause haben, also wurde die irgendwo hingegeben zur Pflege. Und als sie dann erwachsen wurde, wird sie angeklagt, ihre kleine 3-jährige Tochter umgebracht zu haben. Und diese Mini-Doku behandelt eigentlich dieses Thema um sie, um diesen angeblichen Mord und wie sie als Mensch ist. Und man kann sich so ein bisschen sein eigenes Urteil bilden hinterher. Also ich gehe davon aus, dass sie ihre Tochter nicht umgebracht hat. Sie hat, ich finde persönlich, dass sie nicht immer richtig gehandelt hat als Mutter, aber wer tut das schon? Und sie war einfach zwischendurch dann auch mal gezwungen, wirklich sich irgendwie durchzubringen, damit sie auch ihre Tochter durchbringen kann. Und hat dann auch vielleicht mal die Tochter zu Orten mit hingenommen, wo kleine Kinder eben nicht sein sollten. Aber ich glaube nicht, dass sie ihre Tochter umgebracht hat. Aber schaut es euch an, weil das ist echt interessant. Und ich glaube, es sind 3 Teiler. Okay. 3 oder 4 Teiler.
Ja.
Auf Disney Plus, Demons and Saviors.
Ja, danke für die Empfehlung. Möchtest du direkt deine Frage noch hinterherstellen?
Ja, ich mache es kurz und schmerzlos heute. Eiscreme, Ich kann mich nämlich erinnern, früher, wenn wir bei der Eisdiele waren oder so, dass eine gewisse Person von uns beiden, und ich war es nicht, wenn sie einen Becher mit Eiscreme hatte, immer dieses Eis verrührt hat.
Ja.
Und ich fand das so eklig. Und jetzt ist meine Frage an dich.
Ich mach's nicht mehr.
Eiscreme angeschmolzen essen oder wirklich ganz fast, dass es noch zu hart ist?
Nee, also schon angeschmolzen, also nicht mehr so geschmolzen, dass ich es zum Brei...
Da schnüffelt es mich immer noch.
Ich fand das so geil.
Ich weiß, du hast es immer gemacht.
Ja, ich weiß. aber es muss schon angeschmolzen sein. Also meistens esse ich ja so diese Becher, so Ben Jerry's oder sowas. Ne? Und wenn die ganz hart sind, du kriegst das halt auch nicht gut daraus. Mhm. Vor allem, wenn da dann so ein halber Peanut Butter Cup oder sowas drin ist. Ne? Wenn du dann so richtig hartes Eis hast, ist das schwierig.
Ja.
Ne? Wenn du nicht die ganze Zeit diesen Flop machen willst, dass das Eis durch die Gegend fliegt. Ne? Also muss schon ein bisschen angeschmolzen sein. Mhm. Für mich.
Aber so, dass es schon anfängt zu schmelzen?
Nee, halt so, dass du gut mit einem Löffel da durchkommst. Also es muss jetzt nicht butterweich sein.
Also wenn es die Form verliert, dann ist schon...
Ja, also ich sag mal, wenn es anfängt in den Becher sich der Block, sag ich mal, zu drehen, weil es jetzt überall an der Seite geschmolzen ist, dann ist schon wieder zu viel.
Ja.
Na?
Ja.
So, dann höre ich auch auf, pack's weg.
So. Also ich bin tatsächlich eher von der Sorte, ich fange direkt an. Ob das steinhart ist, ist mir egal. Dann
ich fange auch direkt an, aber es ist nervig.
Dann kriege ich halt nur kleine Stückchen
daraus. Ja, das ist halt nervig.
Weil ich es einfach furchtbar finde, das Eis so angeschmolzen essen zu müssen. Aber so ganz schlimm, dass man sich sein Eis so püriert.
Aber ich glaube, das ist so ein Kinderding.
Ich glaube auch, obwohl ich...
Nein, natürlich nicht alle Kinder.
Aber viele machen das,
aber ich glaube, viele Kinder machen das.
Ja, ich glaube schon.
Das ist ja auch viel einfach, Kinder spielen natürlich auch noch viel mit Konsistenzen.
Ja, und, ja, klar.
Experimentieren
ja,
einfach.
Ja, ne? Bei Sensorik und so.
Die Phase.
Ja. Okay, also es darf auch nicht zu geschmolzen
nein,
sein bei
uns.
Also bei mir ist eher lieber noch was Gefrorener als zu weich.
Ja.
Ja. Und du, deine Frage?
Meine Frage ist, es gibt ja so verschiedene gesellschaftliche Problemherde, so Stau oder du wirst irgendwo immer zu Kontrollen rausgezogen.
Ja.
Also so
ja.
Solche Problemherde. Mit welchen davon hattest du denn bisher immer so Glück oder Unglück? Na, also von Unglück von wegen jetzt, oh, immer wenn ich auf die Autobahn fahre, habe ich einen Stau.
Ach so.
Sowas zum Beispiel, ne? Oder ich habe nie einen Stau. Ne? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, da hatte ich immer Glück oder
ja,
Unglück?
Ja, Polizeikontrollen. Ich bin erst ein einziges Mal in meinem Leben rausgezogen worden. Und ansonsten bin ich noch nie in irgendeine, und das tatsächlich auch zu Recht, weil ich bin ein bisschen zu schnell gefahren.
Hatte ich auch einmal.
Aber ansonsten bin ich noch nie angehalten worden oder rausgefahren, so allgemeine Verkehrskontrolle, ne. Machen die das überhaupt noch?
Bestimmt.
Hatte ich noch nie.
Ja.
Und ansonsten, womit hatte ich denn noch?
Ja, du musst jetzt nicht
irgendwas. Weiß ich nicht, aber das fällt mir halt so direkt ein.
Ja, was mir bei der Frage direkt eingefallen ist, ist ein Unglücksproblemherd.
Ui.
Und zwar habe ich das Unglück, fast jedes Mal, wenn ich am Flughafen bin, kontrolliert, also nicht nur dieses Abtasten, sondern wirklich, dass mein Laptop dann irgendwie noch kontrolliert,
wirklich?
Also mit Sprengstofftest und oder dass das, ich hatte auch einmal, da war ich, wollte ich von München wieder nach Hause fliegen, beruflich, und dann der so, ja, ich muss mal in ihr Gepäckstück gucken. Ich so, ja gut, voll verkatert, stand dann da, alle so, also es war eine 5 gewesen und ein bisschen viel getrunken. Und du stehst da schon voll genervt und alles, ne? Und dann ja, ich wollte eigentlich nur mal gucken, da hat irgendwas so gut geduftet. Ich wollte nur mal gucken, was das ist.
Nicht.
So, du denkst, what the F, ne? Und, aber da habe ich echt.
Du darfst dich immer so auf den Tisch schauen.
Entschuldigung. Sorry. Aber ja, da habe ich echt ganz oft Unglück. Also das entweder ich nochmal in einen gesonderten Raum gehe.
Wirklich?
Wo mein Laptop dann nochmal abgewischt wird.
Ja, du siehst extrem, extrem kriminell aus.
Also mir ist das wirklich, ich bin ja damals wirklich viel nach München geflogen, bei Waltec. Und da ist mir das wirklich auf fast jedem Flug passiert, ne? Also.
Krass.
Ja, das ist so mein Unglücksherd.
Mhm.
Oder auch, wo ich von Australien nach Neuseeland eingereist bin. Ja, da wurde mein Koffer auch nochmal komplett aufgemacht.
Oh Gott.
Ja, ich weiß nicht. Also Flughafenkontrollen sind mein Unglücksproblemherd.
Also mir ist tatsächlich jetzt auch gerade noch eingefallen, dass ich bisher mein Unglück ist, dass ich immer, also wirklich bis auf vielleicht 1% der Zeit, wenn ich da bin, immer wenn ich nach DM gehe, ist da eine heillose Schlange,
aha,
dass ich ewig warten muss.
Ah.
Jedes Mal, wenn ich nach DM oder Rossmann gehe, also Drogeriemärkte im Allgemeinen, und ich kann da reinkommen und da ist keine Menschenseele an der Kasse. Wenn ich an die Kasse
spawnen
will,
die alle so.
Ja, dann spawnen die aus allen Regalgängen.
Ja.
Und plötzlich steht da eine Schlange und ich muss wirklich ewig warten, bis ich überhaupt drankomme.
Oh je.
Das ist so, also ich merkt das schon immer, wenn ich wirklich mal durchgehen kann, direkt an die Kasse, dann denke ich mal, oh, da habe ich aber Glück.
Ja gut, dann ist schon,
ja. Wirklich, kein anderer Laden, aber Drogeriemärkte.
Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was euch bei dieser Frage so einfällt.
Ja, wir haben auch jetzt wieder zu der Spülmaschinenfrage und auch zu der Geruchsfrage vom letzten Mal haben wir schon echt coole Antworten wieder erhalten. Und das ist immer sehr lustig, das dann zu lesen.
Ja.
Vor allem ist es auch manchmal einfach so, dass so die ungewöhnlichsten Fragen, mit denen wir nie rechnen, die triggern euch total und dann kommen plötzlich so viele Kommentare.
Mhm.
Das ist echt lustig.
Ja.
Das freut uns dann immer.
Natürlich. Ja, und das war's dann für...
Das war's für heute.
Die jetzige Folge und die nächste Folge, ist dann schon wieder unsere Verschwörungstheorie-Folge.
Oh, stimmt. Da muss ich mir noch was für überlegen. Ich habe noch gar keine Idee.
Ich muss auch gucken.
Oh je.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt.
Wir könnten vielleicht auch nochmal eine Umfrage starten, was sich die Jungs und Mädels da draußen so wünschen.
Mhm. können wir auch machen.
Ja. Na denn.
Okay.
Tschö.
Ciao. Als der Bürgermeister von dem Belmeth-Gesicht dies...
Belmeth.
Experten aus der Welt der Ps...
Der Psyp?
Der Pf. Im ersten Jahr entstand etwa ein neues Gesicht pro Monat. Jedoch formierten sie sich... Nicht sie sich.
Sie formierten sich?
Ja, die Gesichter formierten sich. Proben des verwendeten Betons wurden zur Untersuchung an das Instituto de Keramica y Vidrio. Proben des verwendeten Betons wurden zur Untersuchung an das Instituto de kurz ICW geschickt. Das I, nicht ICW. ICV!
Naja, ICW.
ICW?
ICW.
Alter, Mann.
Aber du hast den Namen richtig ausgesprochen. Ja, das kannst stimmt. Du da wieder ansetzen.
Ja, ich versuch's.
Direkt dahinter.
Ja. Ein deutsches Fernsehteam. Team? Habe ich Team gesagt? Ein deutsches Fernsehteam? Ein deutsches Fernsehteam filmte. Was ist denn los? Der spanische Parapsychologe Germán de Argumosa.
Germán de Argumosa.
Diese Substanz wurde als das Rätsel des Als das Rätsel des Löwen.
Das ist Rätsel des Löwen bekannt.
Zusätzlich zur Dokumentation führte er dort durch... Bender reiste im Mai und Oktober 1972 sowie im September 1973 nach Spanien, um vor... Sie waren nämlich nicht flüchtig, sondern schienen den Charakter von... Der verantwortliche Redakteur hoffte, mit Benders Hilfe aufregende Oh, come on! Dementsprechend fanden Teile der Voruntersuchung. Mann!
Das alte Gebäude stammt aus dem 16. Jahrhundert und befindet sich an der Plaza del Rey. Im Madrider Stadtteil. Die schöne Ehe von der beiden. Wo er in der berühmten Schlacht von St.
Quintengelé.
Als die Sonne hinter dem Horizont verschwand und der Mond noch am Himmel stand und hoch, nicht noch. Manche munkelten aber auch, dass das Mädchen auf dem Dach. Nein. Oder eine um eine was?